irgendeinen coolen Effekt erzielen und sagt, ach, alles halb so schlimm, regt euch nicht so auf. Und er wiegt die Leser auch nicht irgendwie in so eine falsche Sicherheit, dass er sagt, ja, wer hier unterschreibt, dem passiert nichts, macht einfach mit und das klappt schon. Nein, das hätte den Zuhörern ja auch wenig genutzt, ne? Den Lesern damals und uns heute ja auch nicht. Wenn dir irgendeiner was Blaue vom Himmel verspricht und du feststellst nach einiger Zeit, der hält es ohnehin nicht ein. Petrus zeigt uns eine Strategie auf. Eine Strategie, wie man mit schmerzlichen Erfahrungen umgehen kann und wie man sie aushalten kann. Er redet die Not also nicht klein, sondern erklärt, wie man trotz der Not belastbar wird, belastbar bleibt und was man tun kann. Seine Tipps lenken den Blick darauf, worauf man Einfluss hat, also was ich verändern kann. Und er richtet das weg von dem, was man ohnehin nicht ändern kann. Das gucken wir uns mal an. Freuen statt wundern. Ein erster Absatz hier, 1. Petrus 4, Vers 12, folgende. Meine Lieben, wundert euch nicht darüber, dass ihr auf die Probe gestellt werdet. Das ist nichts Ungewöhnliches, auch wenn es wie ein Feuer über euch hereinbricht. Freut euch vielmehr, dass ihr dadurch am Leiden von Christus Anteil habt. Denn dann könnt ihr auch vor Freude jubeln, wenn seine Herrlichkeit offenbar wird. Tja, wer sich wundert, der hatte offensichtlich vorher eine sehr falsche Erwartung. Der hat sich irgendwas anderes vorgestellt und wird dann total enttäuscht. Oft genug tappt man ja in so eine Falle. Ne? Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt gerade Urlaub bucht oder schon gebucht habt, dann steht da groß und schön noch nur 15 Minuten bis zum Strand. Die große Frage ist, womit? Mit dem Flugzeug? Mit dem überfüllten Bus? Mit dem Auto? Wir denken natürlich zu Fuß, ne? Und sind dann vielleicht verwundert, wenn man dann vor Ort ankommt. Oder dann steht da schön im Prospekt mit Blick aufs Meer. Und du kommst an und stellst fest, das ist irgend so ein ganz schmaler Ausschnitt zwischen Bettenburgen, ja, wo du genau hingucken musst, dass du das Meer überhaupt erkennen kannst. Und wir dachten natürlich, es ist ein riesen schöner, breiter Blick auf ein Meer mit Sonnenuntergang und allem drum und dran. Enttäuschungen, die entstehen aus falschen Erwartungen. Wer also davon ausgeht, als Christ sei alles easy peasy, kein Kinderspiel, der kommt um Enttäuschung nicht ganz herum. Viele von euch erinnern sich vielleicht, Petrus hat diesen Brief ja geschrieben an Leute, die ohnehin schon ziemlich unter Druck standen, die von ihren Mitmenschen, von ihrer Gesellschaft ja angefeindet oder gar verfolgt wurden. Und das, so Petrus, muss keinen wundern. Darüber muss man sich eigentlich wundern. Es entspricht, sagt Petrus, eigentlich exakt dem, was Jesus immer schon gesagt hat. Es war eigentlich von vornherein klar. Ich zitiere mal aus Johannes 15, da sagt Jesus, die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört, denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Die Menschen in der Welt werden gegen euch sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so richtig geschluckt habe, ne? Ob mir das schon klar ist und dir auch. Du kriegst blöde Kommentare, weil du Jesus folgst? Wunder dich nicht. Man hält dich für total rückständig, ja, weil du der Bibel vertraust und sagst, doch, das ist echt, das ist wahr. Wunder dich nicht. Man belächelt dich, man macht blöde Kommentare im Netz oder hinter deinem Rücken, im Dorf. Wunder dich nicht. Wir sind manchmal so total überrascht, dass uns die Menschen so für rückständig halten. Damals, als der Petrus diesen Brief schrieb, da hatte das für die Leute ja sehr, sehr krasse Auswirkungen. Also sie hatten ja echte Probleme und kamen in den Knast oder hatten andere Schwierigkeiten. Petrus nennt das hier oder schreibt sogar von dem Druck, der einer Feuersbrunst gleicht, im Wörtlichen hier, unter dem die Christen zu leiden hatten. Also heutiger Jargon würde man sagen, nichts für Weicheier. Ja? Irgendwie schon echt hart. Aber, sagt Petrus, erwartbar. Es ist eigentlich nichts, was euch wundern muss. Im Grunde folgerichtig, weil Glaube und Jesus Nachfolge Widerstand hervorrufen werden. Nun, es sind Gott sei Dank die Konsequenzen in unseren Breiten, in unserer Zeit, wenn wir Christus nachfolgen, stehen nicht im Verhältnis, in Relation zu dem, was die Christen damals durchgemacht haben. Und doch, was heißt das für uns? Wie können wir denn damit umgehen, wenn die Leute uns haten, wenn sie uns doof finden, wenn sie uns verspotten oder wenn sie uns ausgrenzen, sagen, mit euch wollen wir nichts zu tun haben? Ihr seid doch irgendwie nur die Mucker. Was schreibt Petrus? Freut euch. Petrus, geht's noch? Hast du so lange in der Sonne gelegen oder was? Freut euch. Ja, super. Ihr könnt vor Freude jubeln. Echt, finde ich jetzt einen richtig coolen Tipp. Wie kann man sich denn freuen, wenn es einem dreckig geht? Wenn die Leute einen total, ja, doof finden und einen mies behandeln? Wie erklärte Petrus das? Er sagt, ihr habt dadurch am Leiden von Jesus Anteil. Du teilst was mit Jesus. Leidensdruck, Leidensgefühle bringen dich ein Stück näher an Jesus ran. Vielleicht hatte ja hier jemand schon mal mit einer Krebserkrankung zu kämpfen oder leidet noch darunter. Und ich könnte mir vorstellen, und ich weiß von vielen denen, mit denen ich spreche, dass sie sich am besten von denen verstanden fühlen, die auch schon mal einen Tumor hatten, die auch schon eine Chemo hinter sich haben, die selber das durchgemacht haben und wissen, wie es ihnen geht. Gleiche Erfahrung, das schweißt zusammen. Und so sagt Petrus, können sich Christen in dem Sinne freuen, weil sie eine Erfahrung mit Jesus teilen. Das verbindet. Und umgekehrt ist Jesus ihnen ganz besonders nah, weil Jesus selber ja weiß, wie es sich anfühlt, wenn man verraten wird von guten Freunden, wenn man verspottet wird, wenn man verleumdet wird. Freut euch, empfiehlt Petrus. Finde ich echt eine steile These. Aber er sagt, weil diese schreckliche, schmerzliche Situation auf euer Vertrauen in Christus steigert, darüber könnt ihr euch freuen. Ihr kommt voran in eurem Glauben. Ihr werdet belastbarer. Ihr seid mit Jesus solidarisch. Ihr haltet ihm die Treue, auch wenn es wehtut. Ich bin manchmal extrem erstaunt, wenn ich so den Medien mitkriege, womit Leute sich alles solidarisch erklären. Manche mit dem Timmy, dem Wal, ne, und andere mit alles Mögliche. Einige nehmen das in Kauf und wohnen wochenlang auf primitiven Baumhäusern irgendwo in der Natur. Also in der Nähe ist eine Autobahnbaustelle oder es wird ein Tagebau geplant und dann machen Leute da ein Riesenthema davon, weil sie sich mit den Bäumen solidarisch erklären, weil sie sich mit den Fledermäusen solidarisch erklären oder mit irgendwelchen Kammmolchen. Und die nehmen erstaunlichste Konsequenzen auf sich. Ja, die hausieren wochenlang da, um etwas zu erreichen. Sie nehmen Beugehaft in Kauf, Geldstrafen und was nicht sonst noch alles. Christus-Nachfolger lieben Jesus. Sie solidarisieren sich mit diesem Herrn und scheuen in dieser Hinsicht auch den Gegenwind nicht, weil sie wissen, dass das, was Jesus für sie ist, was er ihnen bedeutet, dass es auf jeden Fall zigfach mehr wert ist als alle Unannehmlichkeiten dieser Welt. Und ich habe mich am Ende dieses Abschnitts gefragt, wenn Petrus recht hat, dann frage ich mich doch, warum klage ich so häufig über Anstrengungen im Gemeindeleben, was das alles so viel Zeit und Kraft kostet, statt mich darüber zu freuen. Warum eigentlich? Wieso wehre ich mich so schnell gegen Belastungen, die der gelebte Glaube mit sich bringt, statt dafür dankbar zu sein, sagen, wow, ist doch cool, oder? Und weshalb neige ich dazu, Druck und Herausforderungen auszuweichen, sie zu umgehen, statt sie fröhlich anzupacken mit Jesus. Freuen statt wundern. Also ich finde, da hat uns der Petrus eine ordentliche Hausaufgabe für die Woche mitgegeben. Vielleicht kommt ihr da ja viel schneller voran als ich. Ich bin da jedenfalls noch am Üben. Was er dann weiter sagt, habe ich genannt Ehren statt Schämen. Glückselig seid ihr, schreibt er weiter, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch. Das ist der Geist Gottes. Es geht nicht darum, dass jemand leidet, weil er ein Mörder, Dieb oder Verbrecher ist oder dass er etwas unterschlägt oder veruntreut. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen. Vielmehr soll er damit Gott verherrlichen oder auch ehren. Also so negative Erfahrungen, die sind ja schon ziemlich peinlich. Ja? Wenn du eine Abmahnung kriegst von deinem Chef, dann wirst du die wahrscheinlich nicht einrahmen und allen deinen Kollegen erzählen, sondern das hält man lieber mal unterm Teppich. Ne? Oder wenn daheim der Haussegen schief hängt und es richtig zofft, dann erzählen wir das in der Regel nicht im Dorf rum, sondern denken, oh, hoffentlich geht das bald vorbei. Ablehnung, Spott, Ausgrenzung aufgrund des Glaubens. Die sind also für uns erstmal kein Ruhmesblatt. Das heißt, wir brüsten uns nicht damit und denken, ah, wie toll, dass das so ist. Nee, wir denken, ah, hoffentlich hört das bald auf. Ich kenne auch keine Gemeinde, die das groß auf ihre Website schreibt. Wir sind die verfolgten Christen, wir sind die, die wegen ihres Glaubens so leiden. Gut, vielleicht gibt es die auch, aber ich kenne sie nicht. Und der Petrus, der dreht hier die Perspektive mal rum und sagt, betrachtet es mal von der anderen Seite. Schimpf und Schande, die dich wegen Jesus treffen, sind eigentlich eine Auszeichnung. Eigentlich kannst du dich darüber freuen. Petrus schreibt das hier, glückselig seid ihr. Denn wenn dem so ist, dann lebst du eigentlich genauso, wie es Jesus entspricht. Das ist eigentlich die logische Folge davon, dass du mit Jesus unterwegs bist. Es ist also kein Betriebsunfall, wenn die Leute sich hier im Dorf über uns das Maul zerreißen oder schräge Gerüchte über uns verbreiten, was wir alles tun oder nicht tun, was wir machen müssten und was wir sollten. Und das ist völlig normal. Und es ist auch vorhersehbar, dass das so passiert. Gut, uns überfällt in so einer Situation eine große Scham. Wir finden das peinlich. Es ist so peinlich. Und das ist ja, wenn man das mal weiterdenkt, eigentlich eine Folge von Menschenfurcht. Also ich habe Angst, dass andere etwas Doofes über mich denken. Wir wollen ja keinen vor den Kopf stoßen. Wir wollen ja auch irgendwie mit allen klarkommen. Wir wollen, ja, sagen wir es ehrlich, auch ein bisschen beliebt sein. Ne? Finden wir schon schön. Und da sind wir ja manchmal auch geneigt, damit wir das erreichen, auch so ein bisschen Kompromisse einzugehen und manchmal auch Kompromisse an Stellen, wo es nicht mehr gut ist. Also statt Jesus als den einzigen Weg zur Rettung zu bekennen, so wie es die Bibel ja nun erklärt, lassen wir dann manchmal alle mit ihrer Überzeugung stehen und sagen, ah ja, jeder soll denken, was er will, weil wir befürchten, ansonsten vielleicht als Extremisten verschrien zu sein. Und statt in ethischen Fragen mal die klaren Positionen aus Gottes Wort zu beziehen, da verwässern wir unsere Überzeugung und gehen mit der Zeit, wie man das so schön sagt, weil wir die negative Publicity scheuen, die das ja womöglich mit sich bringen könnte, wenn man an manchen Stellen Tacheles redet. Und statt an Gottes Wort als höchste Autorität in allen Fragen und des Lebens und des Glaubens festzuhalten, ja, da relativiert man den Wahrheitsanspruch, man nimmt das alles nicht mehr ganz so genau. Um diesem Vorwurf zu entgehen, wir wären Fundamentalisten und mit uns könne man ja gar nicht reden. Der verächtliche Blick und die abwertenden Gedanken unserer Zeitgenossen sind, laut Petrus, ein Indiz dafür, dass Gottes Geist in uns wirkt. Er ist die Kraft, die uns diese dummen Sprüche und diese abfälligen Blicke auch aushalten lässt. Dieser Geist vergewissert uns, was in Römer 8,17 steht, wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Natürlich sollen uns Spott und Häme, wie es Petrus hier schreibt, nicht begründet treffen, weil wir uns ziemlich schräg benehmen. Also weil wir Gelder veruntreuen, weil wir Missbrauch dulden, weil wir Scheinheilige sind, weil wir geizig oder abfällige Bemerkungen oder unversöhnlich miteinander umgehen. Das sollte nicht der Anlass sein, dass man über uns quatscht und dumme Sprüche macht. Aber die Ablehnung, die uns wegen des Glaubens trifft, das, sagt Petrus, das ehrt Gott. Darauf könnte er eigentlich stolz sein. Gott jedenfalls ist stolz auf dich, wenn du dich zu ihm bekennst. Und er freut sich und sagt, wow, finde ich richtig klasse. Gott ist glücklich, Gott ist zufrieden, wenn du zu ihm stehst, mitten im Gegenwind von Meinungen, die das alles anders sehen. Also, Petrus empfiehlt, verherrliche Gott mit deinem Christsein. Das ist sein Rezept gegen Menschenfurcht. Mach dir bewusst, dass Gott sich freut, wenn er dir wichtiger ist als dein Ruf bei den Menschen. Und indem du zu ihm, sein Wort und zu seinem Sohn stehst, ehrst du diesen Gott. Und ich glaube und bin gewiss, Gott lässt sich nicht lumpen. Ja? Wo wir treu zu ihm stehen in kritischen Zeiten, da hat seine Treue uns gegenüber auch kein Ende in aller Ewigkeit. Und gucken wir noch auf ein letztes, Gutes statt Böses. Der Text geht noch mal ein bisschen weiter, denn die Zeit, schreibt Petrus, ist da, in der das Gericht Gottes beginnt, und zwar bei seinem eigenen Haus. Was bei uns geschieht, ist also nur der Anfang. Wie wird dann erst das Ende von denen aussehen, die die gute Nachricht von Gott nicht glauben? So heißt es, der Gerechte wird nur mit Mühe gerettet, wo werden dann aber die Frevler und Sünder sein? Darum gilt auch für die, die nach Gottes Willen leiden, sie sollen ihr Leben dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei rechtschaffen sein. Dann legt der Petrus zunächst nochmal den Blick auf die Folgen, die es hat, ein Leben mit oder ein Leben losgelöst von Gott zu führen. Und es mag zeitweise, phasenweise der Eindruck entstehen, Menschen ohne Gott, denen geht es doch viel besser. Die machen sich keinen Kopf, die leben in den Tag hinein, die verprassen ihr Geld und sind doch fröhlich und zufrieden. Der Blick auf die finale Bewertung, den Petrus hier mal einnimmt, der relativiert sehr rasch dieses Gefühl, als Christ hättest du die A-Karte gezogen. Die Bibel macht an keiner Stelle einen Hehl daraus, dass es am Ende der Weltgeschichte zwei Gruppen geben wird. Die einen, die Christus folgen, erwartet ewiges Heil. Die anderen, die keine Beziehung zu diesem Jesus haben, gehen in den Untergang. Und sind jetzt die Ersten, die Christen, besser als die Zweiten? Nein, überhaupt nicht. In keiner Weise. Der Unterschied besteht, sagt die Bibel, im Vollzug dieses gerechten Urteils Gottes. Jesus hat dieses gerechte Urteil Gottes über uns ertragen. Er hat die Schuld gesühnt. Und wer sich auf seine Rettung einlässt und sein Leben ihm anvertraut, so heißt es, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben bereits hindurchgedrungen. Und die anderen, und daraus macht die Bibel keinen Hehl, die erwartet das Gericht, denn sie haben den, der für sie bezahlt hat, abgelehnt und seinem Angebot kein Glauben und kein Vertrauen geschenkt. Und dieses abschließende Gericht wirft nun seine Schatten voraus. Man mag es vielleicht mit jemandem vergleichen, der Alkoholiker ist oder ein Kettenraucher. Die haben ja oft schon vorher jahrelang gesundheitlich Schwierigkeiten wegen ihres Konsums, ihres Missbrauchs, bevor sie dann der Missbrauch dieser Mittel am Schluss umbringt. Und so ist es auch hier im Leben. Unehrlichkeit rächt sich, früher oder später. Du hast ein viel zu schlechtes Gedächtnis, um immer zu lügen. Untreue wird irgendwann sich auf uns zurückfallen, Selbstsucht zerstört. Also Sünde, sagt die Bibel, hat immer Folgen. Früher oder später, der Mensch erntet, was er sät. Also ein ganz kausaler Zusammenhang. Und Petrus deklariert, also erklärt dieses Leiden der Christen als eine Art Vorbote, so eine Art Wind vor dem Gewitter, als Vorbote des Gerichts. Der Welt, sagt er, wird der Untergang drohen und die Christen leben in dieser Welt. Und sie bekommen das mit zu spüren. Sie merken, was es heißt, mitten in dieser Welt zu leben, mitgefangen, mitgehangen. Die gläubigen Juden im Alten Testament, die mussten ja auch mit in dieses Exil, mit nach Babylon, obwohl sie vielleicht selber gar nicht so schlimm gelebt hatten. Und so bekommen Christen die Folgen des Bösen zu spüren, auch wenn es sie vielleicht in manchen Stellen ungerechtfertigt trifft. Wenn aber schon, sagt Petrus, die Christen darunter zu leiden haben, was heißt das dann für die anderen? Wenn Gott ihnen, den Christen, das hier zumutet oder zutraut, was wird dann mit denen passieren, die nicht zu Jesus gehören? Ja, Unrecht tut weh, Vorwürfe, Ausgrenzung sind echt bitter, aber so, sagt Petrus, lasst euch davon nicht irritieren. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen und das wird für die, die das verursachen, sehr, sehr bittere, harte Folgen haben, auch für die, die es heute gar nicht wahrhaben wollen. Und als Strategie in dieser Lage empfiehlt Petrus Rechtschaffenheit oder wörtlich Gutes tun. Wir sind angehalten, Böses ja nicht mit Bösem zu vergelten, uns also nicht einfach nur zurückzuschlagen, sondern stattdessen, wie es Petrus auch in Kapitel 3,9 sagt, zu segnen. Also, als Christen erleben wir manches, was uns wehtut, was nicht schön ist. Aber wir sollten nicht in so eine Jammermentalität, in so eine Verbitterung geraten, wo wir sagen, oh, wie furchtbar, was sind wir doch für arme Teufel. Das ist ja auch alles so schrecklich. Statt also die Wunden zu lecken und über die Ungerechtigkeit zu klagen, hilft dieser positive Ansatz, den Petrus hier hat, und er sagt, ey, tu Gutes. Setz dem was entgegen. Lass dich nicht vom Kummer in die Defensive hineindrücken, sondern beginne offensiv zu handeln und Gutes zu tun. Überleg einfach mal, was du Gutes tun kannst. Hilf Menschen in deiner unmittelbaren Umgebung, wo es dir möglich ist. Bete für Leute, segne sie. Gib denen, die es nötig haben, Aufmerksamkeit, Zeit, Geld oder was sie brauchen. Sei geduldig, barmherzig, freundlich, demütig in einer Umgebung, die es alles andere als das ist. Gutes tun. Das kann man ganz persönlich im Umfeld machen. Ja, was freut meine Partnerin, meinen Partner? Was kann ich dem Gutes tun? Oder meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde. Das geht in der näheren Umgebung weiter. Was kann ich meinen Kollegen vielleicht Gutes tun, meinen Nachbarn, meinen Bekannten? Ja, was kann ich Gutes für eine Gemeinde tun, zu der ich gehöre? Also, fass mit an, unterstütze, diene, helfe, setz dich einfach ein. Das Gute hat die Kraft, das Böse zu überwinden, dem Bösen zu widerstehen. Paulus rät, überwinde das Böse mit Gutem. Und so hat Petrus eine dreifache Strategie für die Leute hier in dieser Situation und damit auch irgendwie für uns. Er sagt, begegne dem Druck und dem Leiden, indem du dich freust, indem du Gott ehrst und indem du Gutes tust. Damit kannst du dem etwas entgegensetzen. Schau nicht so sehr auf die Probleme und die Ungerechtigkeiten, was alles so furchtbar ist, sondern werde wieder fröhlich, werde gewiss. Fang an, Gott anzubeten, ihn zu loben, sei getrost und bleib dienstopferbereit, tu was und setz dich nicht in die Ecke und heul. Das Böse muss vor dieser Strategie quasi kapitulieren. Ja, seine Macht steht und fällt nämlich damit, ob wir darauf so reagieren, wie es das gerne hätte, nämlich dass wir unser Schicksal bejammern und trotz allem dann nur noch da das Opfer geben. Stattdessen dürfen wir fröhlich unsere Straße ziehen in dieser Gewissheit. Und vielleicht geht es dir jetzt wie mir. Ich fühle mich da völlig überfordert und sage, das kriege ich sowieso nicht hin. Ja. Ich finde das furchtbar schwierig. Und das ist das Schöne, dass Gott uns immer wieder mitteilt, wir sind nicht allein. Du brauchst es nicht allein zu schaffen. Mit Jesus, mit dem Heiligen Geist in dir bist du bereit, bist du gefeit und du darfst von ihm erwarten, dass er dir hilft, diese Haltung einzunehmen und auch Böses auszuhalten. Trotz Leiden kannst du getrost bleiben. Herr Jesus, und dafür danke ich dir, dass du das selber vorgelebt und durchgemacht hast. Du weißt genau, wie es ist, wenn man beschimpft wird, wenn man ausgelacht wird, wenn man denunziert wird, wenn man gemobbt wird, was auch immer. Und auch noch Schlimmeres. Und du kannst jeden hier verstehen, der im Moment vielleicht auch gerade Druck hat aus seiner Familie, die ihn nicht versteht und dumme Sprüche macht oder ständig stichelt, provoziert, von den Kollegen, von den Freunden, von den Nachbarn her, die manches hier belächeln oder auch Vorurteile haben, uns irgendwelche Dinge nachsagen. Herr, und wir brauchen immer wieder einen klaren Blick auf dich, zu wissen, das ist nicht unnormal. Wir müssen uns darüber nicht wundern, sondern wir können letztlich das sogar als Auszeichnung verstehen, wenn Menschen uns um deinetwillen nicht toll finden. Und so hilf uns, Herr, trotzdem klar zu bleiben, wahr zu bleiben, deine Botschaft fröhlich und getrost hinauszutragen, auch in 2 Wochen beim Hoffnungsfest. Und uns nicht davon abhängig zu machen, dass alle Applaus spenden, sondern deine Liebe zu verbreiten in Wort und in Tat. Und ich danke dir, dass du uns dabei helfen wirst und dass du uns auch ein fröhliches und hoffnungsvolles Herz gibst, dass wir nicht diejenigen sind, die den Jammerchor anstimmen, sondern die ihn beenden. Danke, Herr Jesus, für deine Kraft und deinen Segen und wir vertrauen darauf, du wirst es tun und wirst uns auch am Ende ans Ziel bringen, das hast du versprochen. Vielen Dank dafür. Amen.